Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 30. September 2022, der letzte Tag im September und damit die letzte Ausgabe von Wach und Wichtig. Und soll ich euch was sagen? Ich bin wieder im heimischen Studio angekommen in Berlin. Ja, das ist für mich persönlich die Nachricht des Tages. Schließlich war ich gestern in Schwetzingen, da weiß man ja nicht, ob man jemals wieder rauskommt. Wenn man schon nicht wusste, wie man da überhaupt reingekommen ist. Aber jetzt geht eine Woche zu Ende, von der ich sage, es war so eine Woche, ja, also materialmäßig ganz gut, aber ein bisschen viel Gas diese Woche hier im Podcast gewesen, oder? Bisschen gaslastig schon. Ja, das würde ich gerne in den nächsten Wochen wieder ändern. Also, wenn vielleicht die Politik dafür sorgen könnte, dass ich in der nächsten Woche wieder etwas buntere, vielfältigere Themen habe, da wäre ich wirklich dankbar. Ich bin ja schließlich verantwortlich für den Zuspruch meiner Hörerinnen und Hörer. Ich bin für euch verantwortlich und da ich mich wie ein Politiker für sein Volk, für meine Hörerinnen und Hörer verantwortlich fühle, bitte ich die Politik darum, nächste Woche wieder das Spektrum etwas zu verbuntisieren. Ja, also nicht verbundisieren, sondern verbuntisieren. Danke. So, und was war alles los in dieser Woche? Guck mal, Porsche geht an die Börse. Da haben wir gar nicht so viel drüber geredet, ne? Eieiei, ich freue mich drauf. Als alter Porsche-Fahrer, als Christian Lindner der Comedy, sage ich, geil, 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 geil. Es wird immer schöner. Und als Porsche-Aktionär erst recht. Ich weiß zwar gar nicht, wie man Aktien zeichnet, aber egal, es klingt gut. Dann hatten wir die Gasumlage, die auf der Kippe stand, mittlerweile nicht mehr steht, denn jetzt ist sie schon wieder weg. Aber dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Es geht so schnell in diesen Stunden, dass man wirklich kaum noch hinterherkommt. Olaf Scholz hat sich mit Corona angesteckt, ja, wo auch immer. Und sitzt jetzt in seiner Dienstwohnung und schlumpft da vor sich hin. Auch dazu gleich mehr. Und in der Ostsee tritt weiter ungestört das Gas aus Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aus. Ja, die Ostsee braucht mehr Gas, keine Frage. Es ist sogar noch ein neues Leck hinzugekommen. Und dass sich das Thema jetzt wirklich durchgesetzt hat, gegen Ende der Woche, das zeigt sich daran, dass inzwischen auch Medien darüber berichten, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie darüber berichten. Und gemeint ist ausnahmsweise nicht das deutsche Privatradio, sondern das russische Staatsfernsehen.
Jetzt heißt es, Russland hätte die Explosion zu verantworten, aber warum sollte Russland so etwas tun? Das ist doch absolut nicht nachvollziehbar. Auf die Titelfrage cui bono, also wem nützt es, gibt in der Sendung dann die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa persönlich eine Antwort. Am meisten den USA.
Ach so, die Amerikaner waren das. Ah Mann, hat man mir das nicht früher sagen können? Ich meine, das war doch eigentlich klar, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ach, ich bin manchmal so ein Schwachmat, echt. Unser ARD-Korrespondent Arne Bartram übrigens, sowas wie ein ungebetener Stammgast in diesem Podcast. Ungebeten nicht, weil ich ihn nicht schätze, nein, sondern weil wir eigentlich gar keine Stammgäste haben in diesem Podcast, außer mir und ihm. Arne Bartram aber wiederum hat sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und deswegen fragen wir ihn an dieser Stelle mal, wie lange wird denn da noch geleckt in der Ostsee und können die Anrainerstaaten Schweden und Dänemark gar nichts machen?
Die Küstenwachen, die sind weiter vor Ort und die sichern jetzt die Stellen, wo das Gas austritt. Im Moment können sie ansonsten aber gar nicht so viel tun, denn die dänische Energiebehörde, die hat berechnet, dass es noch bis Sonntag dauern dürfte, bis das komplette Gas aus den Pipelines ausgetreten ist.
Pünktlich zum Tag der deutschen Einheit am Montag ist dann in den Pipelines, die uns von Russland aus mit Gas versorgen sollen, kein Gas mehr. Das werden Feiern am Tag der deutschen Einheit. Das wird so traurig, fürchte ich. Die Vermutungen halten sich, dass Russland selbst diese Sabotageakte begangen hat. Das vermutet man zumindest in der Union beim Verteidigungsexperten Herrn Kiesewetter.
Roderich Kiesewetter verdächtigt Russland. Er halte es so wörtlich für naheliegend, dass Russland das gewesen sein könnte. So sagte es der Verteidigungsexperte der Unionsfraktion im Bundestag im ARD-Morgenmagazin.
Ja, das ist mutig, möglich, aber man weiß es nicht. Trotzdem mutig, weil man es ja nicht weiß. Aber die Ampelkoalition scheint ähnlicher Meinung zu sein.
Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP verdächtigt Russland. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses spricht im Redaktionsnetzwerk Deutschland von, Zitat, enthemmten Anschlägen und weiter wörtlich, nicht ausgeschlossen, dass sie von Russland gelenkt werden.
Enthemmte Anschläge, sagt Marie Agnes Strack-Zimmermann, meine Lieblingspolitikerin in dieser Koalition, auch wenn sie natürlich nicht Ministerin ist. Ich weiß, aber trotzdem, enthemmte Anschläge. Das ist eine Formulierung, die kann nur von ihr kommen. Ich kenne auch enthemmte Anschläge, und zwar, wenn ich mal wieder mit zu viel Kraft in meine Laptop-Tasten hacke. Jedes Wort ein Anschlag. Oh, jeder Buchstabe ein Anschlag. Und so laut, dass die Leute sagen, ey, tipp mal leiser, ich kann mich nicht konzentrieren. So ist es hier im Coworking Space in Kreuzberg, wo dieser Podcast jeden Tag entsteht. Es klingt auf jeden Fall spannend, enthemmte Anschläge, aber es könnte auch sein, dass es ein anderes Land war, das für die Lecks zuständig ist. Und zwar eines, das die Lecks so hat aussehen lassen, wie dieses andere Land glaubt, Russland hätte Lecks aussehen lassen, wenn es das Ganze selbst inszeniert hätte. Könnt ihr mir noch folgen? Nee, ne? Ist ein bisschen viel für so einen Morgen-Podcast. Es tut mir leid, aber wir sind hier nicht bei 104.6 RTL. Ihr müsst auch mal einen Gedanken aushalten. Und wenn nicht, dann spult ihr bitte einfach zurück und hört ihn euch nochmal an. Die Frage nach der Verantwortung stellt sich in diesen Tagen auch bei der beliebtesten Reform der Bundesregierung, bei der Gasumlage hier in Deutschland. Die sollte zum 1. Oktober kommen. Also sie kommt jetzt nicht mehr. Also sie war 8 Wochen lang geplant. 8 Wochen lang. Und jetzt ist nichts mehr. 2 Tage vorher ist Schluss mit lustig, aus, vorbei. Robert Habeck hat gesagt, ja, die Gasumlage war meine Idee. Es ist schon wieder Geschichte. Also die Gasumlage, die ist ist quasi insolvent. Also die Gasumlage, also die ist nicht insolvent. Also die war nicht schlecht. Die war nicht falsch. Und die ist nicht weg, also nicht insolvent, die ist nur einfach nicht mehr da, so würde ich sagen. Immerhin, eine gute Nachricht für Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die Gaspreisbremse, die jetzt statt der Gasumlage kommt, gefährdet nicht die schwarze Null. Und das ist doch die wichtigste Botschaft, sondern sie wird durch einen Extrafonds finanziert.
Auf dem Papier heißt das gigantische Hilfspaket neutral wirtschaftlicher Abwehrschirm. Der Bundeskanzler Olaf Scholz nennt es so.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Ach guck, da ist er ja. Unser Olaf, zugeschaltet aus dem Homeoffice, aus dem 8. Stock des Kanzleramts, aus seiner Dienstwohnung. Ja, gestern hatte er zum ersten Mal einen negativen Schnelltest und man witzelte schon. Christian Lindner sagte, ja, da sieht man doch, wie Paxlovid anschlägt. Das ist dieses Medikament gegen Corona, das irgendwie keine Sau nimmt, das es aber offensichtlich gibt für Leute wie Olaf Scholz, die ganz schnell in Videokonferenzen wieder fit sein müssen, die ganz schnell so fit sein müssen, dass sie nicht mehr ansteckend sind und dann trotzdem im heimischen Homeoffice des Kanzleramts sitzen, weil sie froh sind, wenn sie nicht Menschen aus Fleisch und Blut begegnen müssen. Ne? Weil wenn man aus Fleisch und Blut ist, dann hat man ja Energie. Ne? Dann, und das sind Dinge, da wird es bei Olaf Scholz schwierig. Aber man hat den Eindruck, jetzt mit dem Doppelwumms möchte Olaf Scholz doch nach der Zeitenwende-Rede direkt nochmal einen Vorschlag machen fürs nächste Wort des Jahres 2022. Vielleicht auch fürs Unwort, man weiß es nicht so genau, aber Doppelwumms. Das erinnert mich an den Doppelwhopper bei McDonald's. Erinnert ihr euch? Oder war das Burger King? Ich weiß es nicht. Ich habe so einen Scheiß nie gefressen. Ich habe das immer nur in der Werbung gehört. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Doppelwhopper der Ampelkoalition. Und da wird auch dringend was Doppeltes gebraucht, weil viel Einfaches war bisher auch nicht dabei. Also eigentlich war gar nicht so viel dabei. Und als Finanzminister hatte Olaf Scholz 2020 dieses Wort persönlich geschaffen. Denn damals hat er schon mal einen Wumms präsentiert. Wohlgemerkt keinen Doppelwumms, aber nur wer einen Doppelwhopper produziert, muss auch vorher einen Whopper produziert haben, um den Doppelwhopper hinzukriegen. So ist auch beim Wumms. Damals, beim ersten Wumms, ging es um Entlastungen in Höhe von 130 Milliarden Euro für Corona-geplagte Institutionen. Das war im Juni 2020. Aber da sage ich natürlich, hey Leute, hey, was bitte ist schon eine läppische Pandemie mit überlasteten Intensivstationen, Toten und alten Toten und toten Alten und so. Was ist schon eine lächerliche Pandemie gegen einen Winter, in dem der Deutsche nicht mehr die Heizung aufdrehen darf und die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr anschalten darf? Was ist das? Ein Winter, in dem die Nikoläuse nicht mehr beleuchtet sich von den Balkons und Terrassen herablassen dürfen. Was ist das für ein Winter? Der erste gute Winter seit Jahren, sage ich. Ja, wirklich. So, deswegen jetzt Doppelwumms. Hoffentlich haben die Sprachpfleger von der Gesellschaft für deutsche Sprache da auch richtig zugehört bei dem ganzen Neusprech. Würde ich jetzt aber gerne nochmal wissen, was genau dieser Doppelwumms jetzt eigentlich ist und vor allem, wie er wirklich funktioniert. Denn das, muss ich gestehen, habe ich persönlich noch nicht ganz verstanden.
Der Doppelwumms besteht aus einem Sonderfonds, den die Regierung mit bis zu 200 Milliarden Euro ausstatten will. Damit sollen nun ein Gas- und ein Strompreisdeckel bezahlt werden. Außerdem will die Regierung damit Gasimporteure wie Uniper direkt unterstützen.
Da ist er, der wirtschaftliche Abwehrschirm. Ja, das erinnert mich persönlich an den militärischen Abschirmdienst, kurz MAD, der gern auch mal den ein oder anderen Nazi beherbergt und öfter mal versagt hat. Aber hier geht es ja jetzt nicht um den Abschirmdienst, sondern um den Abwehrschirm. Ne? Da muss man unterscheiden. Bitte nicht durcheinander werfen. Und über den Abwehrschirm ist auch Christian Lindner ganz froh. Das schont nämlich den Staatshaushalt. Und er erklärt nochmal, wem diese Preisbremse jetzt so zugutekommt.
Wenn der Bund bei Strom- und Gaspreisbremse vorangeht, dann wird das in der ganzen Breite in unserem Land entlasten, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Betriebe im Mittelstand und Handwerk, die Industrie. Das entlastet Kultureinrichtungen, Sportvereine, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser.
Toll, einfach toll. Nur was sagt Robert Habeck dazu? Der hat sich schließlich die Gasumlage mit ausgedacht, die alle jetzt so abgrundtief doof finden.
Sie war ein wichtiges Instrument für die Versorgungssicherheit. Jetzt gibt es andere Instrumente. Das finanzielle Volumen, das jetzt geschaffen wurde, stand vor einigen Wochen oder Monaten noch nicht zur Verfügung. Insofern ist es folgerichtig und richtig, dass wir dieses Instrument auch nutzen, um die Unternehmen anders zu kapitalisieren und die Versorgungssicherheit und die Möglichkeit der Unternehmen, weiter Gas einzukaufen, jetzt anders zu gewähren und bereitzustellen.
Ja, ist folgerichtig und richtig, beides. Ja, bitte merken Sie sich das. Also etwas, was richtig ist, muss nicht folgerichtig sein. Und folgerichtig auch richtig, also ja, boah.
Ich würde sagen, das war ein Formulierungs-Doppelwopper. Oder ein Doppelwumms, formulierungsmäßig. Folgerichtig und richtig. Ja, könnte eine Tautologie sein, aber wir wollen hier nicht in die Literatur einsteigen. Wir sind hier nicht bei Robert Habeck zu Hause. Und das Schöne ist, die Gasumlage ist jetzt die wahrscheinlich kürzeste Gesetzesinitiative in der Geschichte einer Bundesregierung. Wie gesagt, keine 8 Wochen war sie alt und von ganz unten einmal nach ganz oben und dann wieder nach ganz unten gefallen und jetzt einfach so sang- und klanglos untergegangen. Und so ist es heute. Es ist alles so schnelllebig geworden in diesen Stunden im Herbst 2022. Was gerade noch wichtig war, wird sofort wieder abgeschafft. Und manches wie die Gasumlage ist dann so wichtig, dass man es sogar vor der Einführung direkt wieder abschafft. Also abschafft, bevor man es überhaupt mal angeschafft hat. Toll, diese Regierung. Ich bin Fan. Es passiert den Besten unter uns. Da hält man eine Rede in aller Öffentlichkeit, ruft irgendeine Person auf, von der man denkt, dass sie im Publikum sitzt. Und dann ist die Person einfach schon seit Wochen verstorben. Ja, Wladimir Putin kennt das von den aktuellen Einberufungsbefehlen im Zuge der Teilmobilmachung. Da werden auch gerne mal Tote angerufen, damit sie nochmal in den Krieg in die Ukraine ziehen. Und dann stellt man fest, die sind gar nicht mehr da. Aber in diesem Fall geht es um die USA. Denn geschehen ist das Joe Biden bei einer Rede. Der US-Präsident wollte bei einer republikanischen Kongressabgeordneten nachfragen, ob sie noch da ist. Nein, er wollte ihr danken und hat dann festgestellt, dass sie gar nicht mehr da ist. Besonders peinlich dabei, ihrer Familie hatte Joe Biden persönlich nach ihrem Unfalltod im August sein Beileid ausgesprochen. Aber gut, man muss sehen, Joe Biden ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Der geht auch schon auf die 80 zu, da kann man auch mal so eine Beileidsbekundung, wie viele Beileidsbekundungen muss der arme Mann aussprechen, da kann man auch mal die ein oder andere vergessen. Oder ja, jetzt ist nur das Problem, bei Biden passiert das öfter mal, dass er in der Öffentlichkeit peinliche Dinge sagt und macht. Zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer zum Aufstehen anregen. Kritiker unterstellen ihm ja schon länger, dass er geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Ich persönlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich, Joe, du bist fast 80 und wenn du mal was vergisst, dann ist das für mich, wie soll ich sagen, ein Zeichen für die Repräsentativität des US-Präsidenten in einer alternden Gesellschaft.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und folgende Meldung hat mich vor dem langen Wochenende besonders glücklich gemacht. Wenn ich am Dienstag nach dem Tag der Deutschen Einheit wieder hier sitze, dann ist, bitte haltet euch fest, das Oktoberfest vorbei. Yes, endlich! Das ist aber nicht das Einzige, was an diesem Freitag oder Wochenende ansteht, denn zum Monatswechsel erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn auf ganze 12 Euro. Verdammt nochmal, das heißt, ich kann meine ganzen Thailänderinnen nicht mehr so lange beschäftigen wie bis jetzt. Die bei mir putzen, wischen, wichsen, alles machen. Also sie wichsen den Boden. Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall muss ich jetzt auf die verzichten. Meine Steuerberatung gesagt, ich muss neu ausrechnen, wie ich die Thailänderin jetzt. Dürfen sie halt weniger arbeiten und müssen in der Zeit mehr tun. Das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Aus diesem Grund, und das steht in der Meldung so drin, besucht Hubertus Heil, seines Zeichen Bundesarbeitsminister, heute ein Pflanzensender. So meldet es die dpa. Was das eine mit dem anderen zwangsläufig zu tun hat, werden wir mutmaßlich nach dem Tag der Deutschen Einheit nicht erfahren. Und wisst ihr was? Es interessiert mich auch nicht. Je nach Bundesland werden die Corona-Maßnahmen ab morgen auch wieder strenger. So kann etwa in öffentlichen Gebäuden in Innenräumen bald wieder eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Je nach Bundesland und in Sachsen natürlich sowieso nicht. Da ist die Pandemie nämlich schon längst vorbei. Genau wie in den USA. Da hat Joe Biden, der auch gerne mal vergisst, dass er eine Beileidsbekundung ausgesprochen hat, die Pandemie ebenfalls beendet. Oder er hat sie einfach nur vergessen.
Die Zahl des Morgens.
380 Stellen streichen unsere Kollegen von der BBC in ihrem internationalen und mehrsprachigen Angebot aufgrund von Budgetkürzungen, die die konservative Regierung noch unter Boris Johnson auf den Weg gebracht hat. Nur noch digital gibt's dann etwa das Angebot auf Persisch oder Arabisch. In Zeiten der Propaganda und Fake News nicht die besten Aussichten, journalistische Angebote einfach mal einzustampfen.
Wach und wichtig. Das Interview.
In Brasilien wird am Sonntag gewählt und die Stimmung in Lateinamerikas bevölkerungsreichstem Land ist, sagen wir es vorsichtig, aufgeladen. Wobei das vielleicht noch eine Untertreibung ist. Nach 4 Jahren unter Präsident Jair Bolsonaro liegt die internationale Reputation Brasiliens am Boden oder sogar drunter. Und im Land selbst haben Umweltzerstörung, Kriminalität, Korruption und Auseinandersetzungen zwischen links und rechts die Bevölkerung polarisiert, wie selten zuvor. Wie polarisiert Brasilien 2 Tage vor dem ersten Wahlgang ist und warum? Darüber spreche ich jetzt mit Anne Herberg, ARD-Korrespondentin für Südamerika in Rio de Janeiro. Guten Morgen, Frau Herberg.
Guten Morgen.
Hohe Arbeitslosigkeit und Inflation, die Abholzung des Amazonas-Regenwalds, Gewalt gegen Indigene, eine hohe Kriminalitätsrate, generell Rassismus und dazu noch eine Art Kulturkampf zwischen links und rechts. So kann man Brasilien im Moment beschreiben. Das klingt nicht sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich frage Sie, wie ist die Stimmung in Brasilien so kurz vor der Wahl?
Ja, gerade tatsächlich ziemlich trüb, im wörtlich zu sehen. Es regnet hier in Rio, als wären wir in Kiel und nicht in Rio de Janeiro. Nee, aber die Stimmung ist wirklich sehr, sehr angespannt. Und das liegt einfach daran, weil es eine große Unbekannte gibt, was bei diesen Wahlen passieren wird. Und diese Unbekannte, die hat damit zu tun, dass die eine Seite, um es jetzt mal so zu sagen, oder ein Teil der Bevölkerung einfach nicht auf Umfragen und auch nicht auf das Wahlsystem vertraut. Also ich saß neulich wieder im Taxi und dann haben wir gesprochen und Wahlen und so weiter, das ist ja jetzt hier gerade das große Thema und dann kam sofort, ob das dann mit allen rechten Sinnen zugeht und die Umfragen, den glaubt er nicht und er ist sicher, dass der andere Kandidat gewinnt und also dass Bolsonaro gewinnt, denn Lula liegt in den Umfragen derzeit vorne und zwar sehr weit vorne, aber der Taxifahrer war sich eben sicher, dass diese Umfragen manipuliert sind, gekauft sind und dass wenn sein Kandidat nicht gewinnt, dass es an Betrug liegen muss. Und das ist hier so ein bisschen die Stimmung, die 30% der Bevölkerung oder 20% der Bevölkerung glauben. Und da fragt man sich, was wird passieren, wenn ihr Kandidat tatsächlich einer Niederlage erleiden sollte?
Die Wahl wird eigentlich zwischen 2 Kandidaten entschieden. Amtsinhaber Jair Bolsonaro, den wir schon kennen und vor allem von seinen populistischen und rechtsextremistischen Entgleisungen. Wie fällt denn die Bilanz nach seinen 4 Jahren als Staatschef in Brasilien aus, jenseits dessen, was wir hier mitbekommen?
Nun, das kommt natürlich immer drauf an, wen man fragt. Aber natürlich hat er auch noch eine große Anhängerschaft. Also das konnten wir zum Beispiel am 7. September, dem Unabhängigkeitstag, sehen. Da hat er sehr, sehr viele Menschen, also Hunderttausende im Land, mobilisiert, die dann in den Nationalfarben in Grün und Gelb für ihn auf die Straße gehen. Und wenn man mit ihnen spricht und fragt, was ist denn die Faszination, die dieser Mann auch bei euch immer noch auslöst? Das ist ja von außen manchmal schwer zu verstehen. Aber man darf nicht vergessen, Jair Bolsonaro hat sich ja erfolgreich so ein bisschen als Antipolitiker präsentiert, auch wenn er das nicht ist. Er sagt, er sei gegen die Korruption und das rechnen ihm viele Leute hoch an. Er hat aber auch wirtschaftlich etwas bewegt. Also er hat zum Beispiel eine Rentenreform durchgekriegt, er hat entbürokratisiert. Die Wirtschaft ist auch gerade gar nicht so schlecht. Also Brasilien ist mehr gewachsen, als man das erwartet hätte. Und die Arbeitslosigkeit ist ein bisschen runter. Manche sagen, das ist allerdings nicht nachhaltig. Das kommt aufgrund der Erholung der Pandemie und weil sehr viel Geld in die Hand genommen worden ist jetzt vor der Wahl, um da sozusagen die Stimmung ein bisschen aufzubessern. Aber viele sagen eben, nee, das ist jetzt der Mensch, der sozusagen für unsere Werte steht, der für Gott, Familie, Vaterland einsteht. Und da stehen sie hinter ihm.
Dann gibt's auf der anderen Seite neben dem berühmten Bolsonaro einen, den wir hier in Deutschland noch nicht so gut kennen, den derzeitigen Favoriten im Rennen ums Präsidentenamt, den früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Einige werden sich noch erinnern, vielleicht der Älteren, er ist von der Arbeiterpartei. Der war schon mal 8 Jahre im Amt und hat viele Sozialprogramme aufgelegt. Was ist das für ein Kandidat? Denn in meiner Erinnerung weiß ich, dass er da war, aber allzu viel verbinden mit ihm tue ich ehrlich gesagt nicht.
Sein Wahlspruch ist Eli E. Okada. Auf Englisch wäre das He's the Man. Und das hat Barack Obama mal zu ihm gesagt, als er noch Präsident war, von 2003 bis 2010. Und er ist natürlich eine eindrucksvolle Persönlichkeit, seine ganze Lebensgeschichte schon. Denn er ist ein Arbeiterkind, beziehungsweise ein Kind einer armen Binnenmigrantin, die wie so viele in Brasilien vom armen Nordosten in die Hauptstadt, in die Metropole Sao Paulo gekommen sind. Nicht Hauptstadt, Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Und dort hat er sich hochgearbeitet. Zum Metallarbeiter, zum Gewerkschaftsführer und dann zum Präsidenten. Das ist natürlich beeindruckend. Und dann steht er für eine Politik der sozialen Inklusion, die auch stattfand in den goldenen Jahren Brasiliens. Getragen vom Rohstoffboom boomte hier die Wirtschaft. Millionen konnten aus der Armut sozusagen aufsteigen. Und ich glaube, der Economist hat damals auf sein Titelblatt die Christos-Statue gedruckt, wie sie wie eine Rakete abholte. Und das vergessen ihm natürlich viele nicht. Auf der anderen Seite ist in seiner Amtszeit eben der bisher größte Korruptionsskandal der Landesgeschichte explodiert. Und natürlich war da auch seine Arbeiterpartei mit verwoben. Und für die eine Seite bleibt Lula eben der da der Strippenzieher von allen war. Auch wenn er selbst gesagt hat, nee, das ist ein Komplott.
Das ist das, woran ich mich auch erinnere. Und da mag jetzt meine Wahrnehmung selektiv sein, aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass Lula im Gefängnis saß wegen den von Ihnen angesprochenen Korruptionsvorwürfen. Hat er sich von diesen Vorwürfen denn erholt? Also ist man in Brasilien wirklich bereit, ihm so eine zweite Chance zu geben oder bleibt da ein Schatten?
Natürlich bleibt dieser Schatten und da auch wieder gilt, es kommt drauf an, wen man fragt. Also für einen Teil der Bevölkerung bleibt Lula der Ladrão, der Dieb. Auf den Bolsonaro-Demos hört man auch immer wieder Sprechchöre, Lula Ladrão, dein Ort ist im Gefängnis. Er selbst hat seine Unschuld immer betont. Das oberste Gericht hat 2021 auch alle Urteile gegen ihn annulliert. Und deswegen ist er eben auch wieder jetzt als Präsidentschaftskandidat im Rennen. Der Prozess war damals umstritten, aber es gilt auch unbestritten, dass zumindest in seiner Partei, also vielleicht nicht er persönlich, aber in seiner Partei, diese Korruption natürlich abgelaufen ist. Und dafür hat er nie richtig politisch Verantwortung übernommen. Und das werfen ihm natürlich auch viele vor. Deswegen bemüht er sich jetzt im Wahlkampf doch, vor allem auf den letzten Metern, zu sagen, das wird nicht mehr passieren.
Bolsonaro liegt in allen seriösen Umfragen meist so um die 10 Prozentpunkte hinter Lula. Es wird befürchtet, dass er die Wahl bzw. seine Abwahl nicht anerkennt. Woher kennen wir das? Hatten wir das etwa schon mal? Rhetorisch hat er das ja auch schon angedeutet, ähnlich wie sein großes Idol in den USA, Donald Trump. Was würde denn passieren, wenn Bolsonaro den Ausgang der Wahl so Trump-mäßig einfach nicht anerkennt und sagt, nö, ich habe doch gewonnen, ich bleibe?
Ja, das ist genau die große Unbekannte, um die sich irgendwie alle Diskussionen jetzt hier vor der Wahl drehen und alle Experten sich dazu äußern. Das Problem ist, die Stimmung ist ja, wie schon gesagt, sehr aufgeheizt. Es gibt diese Freund-Feind-Logik und ein Teil der Bevölkerung, die also fanatischen Anhänger von Bolsonaro, die leben wirklich auch in einer Blase. Und jetzt muss man dazu sehen, dass viele Anhänger von Bolsonaro sich in den letzten Monaten, Jahren, auch dank Dekreten von ihm, bewaffnet haben. Die Zahl der Waffen hier in der Bevölkerung ist angestiegen. Das wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt. Deswegen genau diese Sorge. Werden da Leute wirklich eine Art Kapitolsturm à la Brasileiro veranstalten? Wie werden sich die Sicherheitskräfte verhalten? Gerade die Polizei und die unteren Riegen des Militärs stehen auf Seiten Bolsonaros. In seinem Staatsapparat sitzen über 8000 Militärs. Die Generäle haben sich zumindest schon mal dazu bewegt gefühlt, zu sagen, also wir halten Erachtens mit der Demokratie. Also das ist die große Unbekannte. Auf der anderen Seite muss man sagen, so wie die Umfragen gerade aussehen, wird der Abstand so groß geschätzt, dass es schwer wird für ihn, das in irgendeiner Weise anzuzweifeln. Die Frage ist eben, was macht so eine Gruppe von Lonely Wolves, die eben durch diese ganzen Fake News, durch die ganze Propaganda, durch diese ganze Social Media Blase in einer völligen Parallelwelt, so muss man das sagen, leben. Was machen die?
Würden Sie also mit einem Militärputsch rechnen oder ist das ein unwahrscheinliches Szenario?
Nein, also ein klassischer Militärputsch, davon geht hier eigentlich niemand aus. Also wir glauben nicht, dass hier in einer Woche die Panzer auf der Straße stehen. Nein, nein, im Sinne, das weiß auch Bolsonaro, das macht auch niemand mit. Es haben sich ja auch viele, gerade aus der Unternehmerschicht, aus der industriellen Schicht, auch ganz klar geäußert. Also das würde die Bevölkerung auch überhaupt nicht mittragen. Die Frage ist eben, gibt es so chaotische Szenen? Was passiert mit der Gesellschaft? Wie gespalten geht sie aus diesen Wahlen hinaus? Also diese Zerstörung im Grunde von einer gesellschaftlichen Dialogbasis, die wird ja hier schon seit 4 Jahren betrieben. Man hat ja keine gemeinsame Basis mehr. Und das führt auch dazu, dass es in politischen Diskussionen in den letzten Wochen hier mehrfach zu Angriffen gekommen ist. Es gab sogar tödliche Angriffe. Und da ist eben die Sorge, was für ein Erbe sollte tatsächlich Lula diese Wahlen gewinnen, hinterlässt das auch ihm als Präsident, weil er muss ja für alle regieren.
Tatsächlich wird in Brasilien immer sehr schnell nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Das Wahlergebnis steht innerhalb weniger Stunden praktisch fest, läuft also besser in Berlin als in Berlin. Ist das auch ein Vorteil, um dem Ergebnis mehr Legitimität zu verleihen?
Ja, das ist ja gerade die Diskussion, weil dieses Ergebnis ist einem elektronischen System geschuldet. In Brasilien wird mit Wahlcomputern gewählt, deswegen geht das auch so schnell. Und genau diese Computer werden jetzt von Bolsonaro angezweifelt. Er sagt, das ist nicht nachvollziehbar, das ist betrugsanfällig. Experten sagen, nein, das ist es nicht. Dieses System wurde Mitte der 90er Jahre exakt eingeführt, um dem Betrug mit Papierstimmzetteln vorzubeugen. Seitdem funktioniert es gut. Selbst Bolsonaro selbst wurde ja als Abgeordneter und dann als Präsident rund ein Dutzend Mal mit diesem System gewählt. Und es wird regelmäßig überprüft, also es wird eine Art Großhacker-Angriff von allen verschiedenen Seiten von Experten auf dieses System durchgeführt, um zu gucken, ob man da Schwachstellen findet. Es ist nicht ans Internet angeschlossen. Das heißt, das ist eben genau diese Diskussion, dass man eben sagt, gut, dieses Wahlsystem hat man, das wurde eigentlich eingeführt, um Vertrauen und Schnelligkeit herzustellen und das steht jetzt auf dem Prüfstand von Bolsonaro.
Wir gehen mal vom wahrscheinlicheren Fall aus. Lula macht in diesem Szenario das Rennen, entweder am Sonntag oder im zweiten Wahlgang in ein paar Wochen. Wie geht's dann weiter? Wird er so erfolgreich regieren können wie früher? Kann er da anknüpfen an frühere Erfolge?
Naja, weder Lula noch die Welt sind ja die gleichen wie vor 20 Jahren. Er ist jetzt 76, seine Stimme wird immer rauer und kratziger. Also er ist auch nicht mehr der Jüngste und die Brasilien ist auch nicht mehr in einer so bequemen Position mit einem Rohstoffboom. Der Haushalt ist ziemlich in Schieflage, den er erben wird, gerade auch aufgrund dieser großen Ausgabenpolitik, die jetzt noch von Bolsonaro betrieben wurde. Es toben neue Kriege auf dem Globus und er hat eine total polarisierte Gesellschaft. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig werden, da wieder an diese Erfolge der goldenen Jahre anzuknüpfen. So einfach wird das auf gar keinen Fall sein. Und das ist natürlich auch die Sorge, die viele Analysten sehen. Was passiert, wenn Lula scheitern sollte, also im Fall seiner Wahl? Steht dann nicht schon wieder der nächste Bolsonaro bzw. einer aus seiner Familie bereit, um dann in 4 Jahren wieder an die Tür zu klopfen? Also die Lage ist nicht sehr einfach für den neuen Präsidenten, wer immer es auch sein wird.
Und was würden Sie sagen, wie geht es weiter, wenn Bolsonaro doch das Rennen macht?
Da gibt es auch unterschiedliche Szenarien. Wir haben ja seine Politik jetzt in den letzten Jahren verfolgt. Es war eine Politik, die eigentlich keine großartigen Interessen an Sozialprogrammen hatte, in einer Gesellschaft, die sozial sehr, sehr gespalten ist. Es wurde bei Universitäten, bei Schulen, also bei Bildung und auch bei Gesundheit gespart. Die Amazonas-Politik von Bolsonaro hat ein gravierendes Ausmaß angenommen. Also gerade das Thema Amazonas, der ja auch eine ganz zentrale Rolle für das Weltklima spielt, da muss man dann wirklich schwarz sehen. Denn was wir beobachtet haben in den letzten 4 Jahren, dadurch, dass Bolsonaro Kontrollen abgebaut hat, damit, dass er auch durch seinen Diskurs die illegalen Aktivitäten im Amazonas und die Abholzung weiter befeuert hat, hat dort die Abholzung extrem zugenommen. Es hat sich das organisierte Verbrechen weiter ausgeweitet. Man muss sagen, bestimmte Regionen im Amazonas, da hat der Staat komplett die Kontrolle verloren. Die Angriffe auf Indigene und Umweltschützer haben zugenommen. Das heißt, das ist wirklich keine gute Aussicht für den Amazonas-Regenwald.
Am Sonntag sind Wahlen in Brasilien und über die haben wir gesprochen mit Anne Herberg, ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro. Vielen herzlichen Dank und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank für euer Interesse.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit Paula Modersohn-Becker, Malerin. Man tut, was man kann und legt sich dann schlafen. Und auf diese Weise geschieht es, dass man eines Tages etwas geleistet hat.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für diese Woche, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ich muss mich jetzt um die neuen Mindestlohnverträge mit meinen Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt kümmern. So würde ich es jetzt mal sagen, denn gerade während des Interviews hat schon Robert Skopin angerufen und gesagt, also das mit den Thailänderinnen, also an der Stelle, also das habe ich jetzt also nicht so verstanden, also finde ich auch nicht gut, dass du da also so, also das wirft ja auch ein komisches Licht, also auf Radio 1 und auf dich erst recht, also würde ich jetzt nochmal schon drüber nachdenken. Deswegen, also ich beschäftige viele internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ich natürlich sehr progressiv bin und deshalb Menschen aller Hautfarben, allen Geschlechts, jeder Orientierung mit mir, an mir fummeln lassen, machen rum, dass ich, also ich glaube, es wird Zeit, ins Wochenende zu gehen. Diese Rede wird sonst sehr Joe Biden-esk und das möchte keiner. In diesem Sinne, bis Dienstag. Tschüss, schönes verlängertes Wochenende und feiert den Tag der Deutschen Einheit. Ich kontrolliere das. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.